Heute hören Sie die 6. Folge des Romans Menschenflug von Hans-Ulrich Treichel. Auf einmal, mit Anfang 50, wird Stefan von einem Hang zur Familiengeschichte erfasst. Die Beschäftigung mit dem bei der Flucht der Eltern im Januar 45 verloren gegangenen Bruder öffnet die Pforte zur Vergangenheit. Der Osten, aus dem die Eltern stammten, tut sich auf, und Stefan erinnert sich an einen Besuch im Haus eines polnischen Lehrerehepaars in der Nähe von Oppeln vor einigen Jahren. Es liest Leonard Lansing.
Es handelte sich um ein einfaches Bauernhaus, das einer deutschen Familie gehört habe und seit Kriegsende, aufgrund welcher Umstände auch immer, von einem alleinstehenden Ukrainer bewohnt worden sei. Der Ukrainer sei irgendwann zu alt gewesen, um sich noch selbst zu versorgen, und die beiden Lehrer hätten das bis dahin niemals renovierte und vollkommen verwohnte Haus dem Mann abgekauft und eigenhändig renoviert. Zu ihrer Überraschung hätten sie in dem Haus das komplette Inventar der deutschen Familie vorgefunden, die bis 1945 hier gelebt habe. Der Ukrainer habe beinahe 5 Jahrzehnte in einem deutschen Bett geschlafen, auf deutschen Stühlen gesessen, von deutschem Geschirr gegessen und auf gerahmte Familienbilder mit deutschen Tanten, Onkeln, Großmüttern und Großvätern geblickt. Nicht mal die Familienfotos habe der Ukrainer von den Wänden genommen. Er habe sämtlichen Wandschmuck so gelassen, wie er war, nur ein Marienbild habe er dazu gehängt. Wobei nicht nur Möbel und Hausrat noch vollkommen erhalten gewesen seien, auf dem Dachboden habe sich überdies ein Großteil der Kleidung der Familie gefunden, sowie eine Truhe mit zahlreichen Familienpapieren, Fotoalben, Briefen, Postkarten, Schriftverkehr mit Behörden und so weiter. Das Ehepaar habe sich anfangs wie in einem deutschen Familienmuseum gefühlt und zuerst sogar Skrupel gehabt, sich an die Entrümpelung und Renovierung des Hauses zu machen. Tagelang hätten sie beide über den Papieren gesessen, vollkommen eingetaucht in dieses fremde Leben, in das ja auch der Ukrainer vollkommen eingetaucht gewesen sei, der selbst außer dem Marienbild keine eigenen Spuren hinterlassen habe. Sie hätten das Haus dann doch entrümpeln lassen, bis auf 2 Möbelstücke, eine Kommode und besagte Truhe, die sie für sich behalten wollten. Die Papiere hätten sie allerdings weiterhin aufbewahrt. Sie hätten sogar versucht, die Deutschen bzw. deren Nachkommen in Deutschland ausfindig zu machen, um ihnen die Papiere zurückzuerstatten, was ihnen aber nicht gelungen sei. Vor kurzem erst hätten sie dann endgültig alles in den Müll geworfen, wenn auch schweren Herzens. Besonders um die ledernen und liebevoll ausgestatteten Fotoalben mit den handschriftlichen und in tintenblauer Schönschrift geschriebenen Bildunterschriften habe es ihnen leid getan. Während das Lehrerehepaar erzählte, hatte Stefan gespürt, dass es auch ihm um diese Fotoalben leid tat. Und als er sich von den beiden verabschiedete, dachte er daran, dass es in seiner Kindheit solche Fotoalben nicht gegeben hatte. Man flüchtete nicht mit Fotoalben im Gepäck, schon gar nicht aus Russland oder aus Polen, und wenn es Winter war und man die Flucht zu Fuß oder nur mit einem Handwagen antrat und zudem ein nicht mal 1,5-jähriges Kleinkind zu versorgen hatte. Das einzige Foto, das seine Eltern auf der Flucht bei sich gehabt hatten, war das Foto seines verlorenen Bruders gewesen, mit dessen Hilfe sie viele Jahre später versucht hatten, ihr Kind wiederzufinden. Stefan hätte sich gewünscht, das Lehrerehepaar hätte die Fotoalben der deutschen Familie nicht weggeworfen. Auch wenn es dies schweren Herzens und mit Skrupeln getan hatte. Doch weggeworfen war weggeworfen. Er hätte dem Lehrerehepaar aber nie einen Vorwurf gemacht, auf den es mit Recht entgegnet hätte, dass es ja nicht die Aufgabe von Polen sei, die Fotoalben von irgendwelchen Deutschen aufzubewahren. Die seien schließlich selbst daran schuld gewesen, dass sie ihr Haus und das Land hätten verlassen müssen. Die Deutschen hätten bestialisch gemordet und zerstört. Da könne man als Pole ja wohl ein paar deutsche Fotoalben wegwerfen. Bei aller Einsicht in diesen Standpunkt, gegen den nicht das Geringste vorzubringen gewesen wäre, schmerzte ihn dennoch die Tatsache, dass die beiden Lehrer sich am Ende für das Wegwerfen entschieden und nicht ein wenig Platz auf ihrem Bücherregal oder dem Dachboden freigemacht hatten. Nicht einmal der Ukrainer hatte die Fotoalben weggeworfen. Allerdings hatte der Ukrainer ja gar nichts weggeworfen, und es war nicht sicher, ob das nun für oder gegen ihn sprach. Wahrscheinlich sprach es mehr gegen als für ihn, denn es ist anzunehmen, dass der Mann ein durch und durch, wenn nicht verwahrloster, so doch gleichgültiger und entwurzelter Mensch gewesen war. Stefan war, nachdem das Lehrerehepaar ihn mit dem Auto zurück in den Ort gebracht und auf dem Marktplatz abgesetzt hatte, regelrecht traurig geworden. Wegen des Lehrerehepaars, wegen der Fotoalben und auch wegen des Ukrainers. Und er hatte sich, während er über den Rinek genannten Marktplatz gegangen war, beinahe selbst wie ein Mensch auf einem alten Foto gefühlt. Wie ein Mensch aus Oppeln auf einem alten Foto. Und es war ihm, nachdem er sich einige Zeit auf dem Marktplatz aufgehalten und die Passanten und Ladenbesitzer beobachtet hatte, die vor die Tür ihres Geschäftes traten und nach Kundschaft Ausschau hielten, beinahe normal vorgekommen, dass einer dieser Ladenbesitzer aussah wie einer seiner Onkel. Er hatte viele Onkel, denn seine Mutter hatte ein Dutzend Geschwister gehabt, und das wortwörtlich. Und er hatte demzufolge 12 Tanten und Onkel mütterlicherseits, von denen einige gestorben bzw. im Krieg gefallen waren, andere aber noch lebten. Wenn er dann auch die Onkel und Tanten väterlicherseits hinzurechnete, deren Anzahl er jedoch nicht genau wusste, weil ihm nie jemand gesagt hatte, mit wie vielen Geschwistern sein Vater eigentlich aufgewachsen war, dann wäre er, wenn der Krieg nicht gewesen wäre, wahrscheinlich auf circa 20 Onkel und Tanten gekommen. Aber auch so war noch ein gutes Dutzend übrig geblieben, also vielleicht 6 Onkel und 6 Tanten, die er allerdings schon viele Jahre nicht mehr gesehen hatte. Und plötzlich schien einer von ihnen auf dem Oppelner Marktplatz aus seinem Geschäft für Strickwaren herauszutreten und ihn so vertraut anzuschauen, dass er seinen ganzen Realitätssinn aufbieten musste, um sich dem Mann nicht in einem Anfall von Familiensehnsucht an den Hals zu werfen. Da Stefan in einem Hotel untergebracht war, das direkt an einer der Oderbrücken lag, hatte er seinen Spaziergang noch ein wenig ausgedehnt. Er war auf die andere Seite des Flusses gegangen, wo man auf dem Deich spazieren und sowohl über den Fluss in die etwas höher gelegene Stadt hinein, als auch hinaus auf das mit bescheidenen Einfamilienhäusern bebaute Land schauen konnte. Es war ein sonniger Tag gewesen und die Abendsonne hatte die Stadt und das Land in ihr mildes Licht getaucht. Die meisten Menschen waren in ihren Gärten beschäftigt, in die man vom Deich aus einen guten Einblick hatte. Es waren Nutzgärten mit wenigen Blumen und viel Gemüse, mit Schuppen voller Gerümpel und gelegentlich einem Kaninchenstall. Und in all diesen Gärten sah er Männer und Frauen arbeiten oder auch mit einem Nachbarn redend am Zaun stehen, die ihm so vertraut vorkamen, als würde er sie seit seiner Kindheit kennen. An diesem Abend auf dem Oppelner Marktplatz und auf dem Oderdeich hatte Stefan eine enorme Sehnsucht nach seinen Onkeln und Tanten samt ihren Kaninchenställen und unaufgeräumten Schuppen gehabt, was natürlich eine völlig unsinnige Sehnsucht gewesen ist, da er seiner Verwandtschaft immer aus dem Weg gegangen war. Selbst seinem Patenonkel, der ein Royal Enfield Motorrad mit Beiwagen fuhr und dazu eine Lederkappe trug, was ihn besonders für den Onkel hätte einnehmen können, war er aus dem Weg gegangen. Er hatte seine Verwandten nicht besucht, er hatte ihnen nie geschrieben, angerufen hatte er sie auch nicht, und er hatte auf alle ihre Versuche, mit ihm Kontakt zu halten, mit Schweigen reagiert, so dass sie diese Versuche irgendwann aufgegeben hatten. Hätten nicht Gerda und Waltraud ihrerseits die Familienkontakte und speziell die zu den Onkeln und Tanten und den jeweiligen Cousins und Cousinen gepflegt und ihn zumindest indirekt über sie auf dem Laufenden gehalten und die Verwandten auch über ihn, dann wäre er nun ein wurzelloser und genealogisch vollkommen isolierter Mensch ohne jegliche Verwandtschaft, von seinen Schwestern einmal abgesehen. Dann wäre er in seiner Familie, was der Ukrainer in Oppeln gewesen war. Als Stefan nach der Rückkehr von Onkel Ernsts Beerdigung Helen von seinem Entschluss erzählte, nicht nach Wolynien zu reisen, weil er sicher sei, dort nichts zu finden, was ihn oder seine Herkunft angehe, meinte sie, dass nichts zu finden doch auch eine wichtige Erfahrung sein könne. »Im Prinzip hast du recht«, sagte er, »aber um die Erfahrung zu machen, dass mich etwas nichts angeht, brauche ich nicht in die Ukraine zu reisen, sondern kann genauso gut nach Neustadt an der Dosse fahren.« Niemand verlangt von dir, dass du in die Ukraine reist, ich am allerwenigsten, sagte Helen daraufhin, die eine gewisse Verspanntheit aus seiner Antwort herausgehört hatte. Sie hatte insofern richtig gehört, als er nicht nur wegen des Reiseberichts aus Onkel Ernsts Ordner keine Lust mehr hatte, nach Wolynien zu reisen. Er hatte auch keine Lust mehr auf die Reise, weil er während der Rückfahrt von der Beerdigung den Roman des Amerikaners zu Ende gelesen hatte. Die erste Lektüre hatte er irgendwann unterbrochen, nun aber doch weitergelesen, und es hatte sich herausgestellt, dass der Amerikaner seinen Roman mit genau der Pointe hatte enden lassen, die auch seine sein würde. Die Suche nach der Herkunft war vollkommen ergebnislos geblieben. Kein Ursprung, keine Wurzeln, nur Plattenbauten, sonst nichts. »Wo liegt eigentlich Neustadt an der Dosse?«, hatte ihn seine Frau dann noch gefragt, und er hatte geantwortet, »Richtung Hamburg, gleich hinter Spandau«, worauf sie vorschlug, doch mal einen Ausflug dorthin zu machen, worauf er wiederum sagte, dass ihm ihre Ironie eine Spur zu subtil sei und er lieber einen gänzlich unironischen Vorschlag machen wolle. Und zwar, wir fahren nach Ägypten. »Zusammen?«, fragte Helen, die sofort verstanden hatte, dass er es ernst meinte. »Trotz deiner Auszeit?« »Ich mache eine Auszeit von der Auszeit«, sagte Stefan. Helen war einverstanden, auch wenn sie ihn noch einmal fragte, ob er seine Auszeit wirklich mit einer gemeinsamen Reise verwässern wolle. Aber schließlich sei sie ja nicht seine Therapeutin, und nach Ägypten habe sie genau wie er schon lange einmal gewollt. Er sagte, »Wunderbar, wir fahren noch in diesem Frühjahr.« Im Sommer würde es viel zu heiß sein, was er sich und seinem Herzen nicht zumuten wollte. Obwohl es ihm seit einiger Zeit besser ging, sein Stolperherz nur noch gelegentlich einen Hüpfer machte und ihm auch im Brustraum wieder etwas leichter geworden war. Jetzt war es Anfang März und er wäre am liebsten sofort gereist, aber sie einigten sich auf die Osterpause. Er würde 10 Tage Urlaub nehmen und Helens Patienten wussten, dass sie über Ostern immer eine 14-tägige Pause machte. Seine Frau machte öfter im Jahr eine 14-tägige Pause. »Das muss sein«, pflegte sie zu sagen, wenn er sich gelegentlich darüber verwundert zeigte, dass sie sich schon wieder in einer 14-tägigen Arbeitspause befand. Sie war der Meinung, dass eine regelmäßige Abstinenz von der therapeutischen Arbeit geradezu Pflicht eines verantwortungsbewussten Analytikers sei. Ausgebrannte oder von ihren Patienten abhängige Analytiker gäbe es ohnehin schon zu viele, und diese würden nicht nur sich, sondern auch ihren Patienten schaden. Das wusste sie aus den Supervisionen, die sie regelmäßig im Auftrag ihres Verbandes oder der Senatsverwaltung durchführte. Ihm war es recht. Er mischte sich in ihre Arbeit nicht ein. Finanziell war es insofern kein Problem, als sie mit ihrer Supervisionstätigkeit und gelegentlichen Fortbildungsveranstaltungen ziemlich viel hinzuverdiente. Und wenn sie nicht arbeitete, dann hatte sie mehr Zeit, sich um den Garten, das Haus und um die Töchter zu kümmern. Er buchte noch während der nächsten Tage die Reise. Es gab zahlreiche Reiseveranstalter, die Ägyptenreisen anboten. Nachdem der Ägyptentourismus wegen des Anschlags auf dem Vorplatz des Hatschepsut-Tempels eine Zeit lang stagniert hatte, reiste man wieder nach Ägypten. Wobei es bei den Angeboten der Reiseveranstalter immer auf die Kombination Kairo plus Luxor plus Aswan hinauslief, wenn man nicht ans Rote Meer fahren und tauchen wollte oder aber eine Kreuzfahrt auf dem Nil machen, was allerdings auch auf die Kombination Kairo plus Luxor plus Aswan hinauslief. Eine Nilfahrt wollten sie nicht machen. Die Vorstellung, eine Woche in einer Schiffskabine eingesperrt zu sein, behagte ihnen nicht. Er buchte 3 Tage Kairo und 7 Tage Luxor. Das hieß, sie würden in Kairo die Pyramiden und das Ägyptische Museum, in Luxor das Tal der Könige, den Hatschepsut-Tempel und die Tempel von Karnak besichtigen. Das musste reichen. Nach Aswan konnten sie immer noch fahren. Als Unterkunft hatte er das Mena-Haus-Hotel in Gizeh und einen Bungalow auf einer Nilinsel gebucht, die außerhalb von Luxor lag und einem Schweizer Hotelkonzern gehörte. Die Insel hatte man ihnen als besonders ruhig und abgeschieden empfohlen. Und das Mena-Haus-Hotel gehörte zum Pflichtprogramm des Ägyptenreisenden, obwohl es ein ziemlich kostspieliges Pflichtprogramm war. Die Zeit bis zur Abreise verbrachte er unter anderem damit, über ein neues Projekt nachzudenken. Er hatte verschiedene Ideen, und wäre er ein akademischer Rat mit Ambitionen gewesen, dann hätte er sich statt irgendwelcher literarischer Vorhaben seinem Fach Deutsch als Fremdsprache zugewandt, das ja in ständigem Wandel war. Über die Krise des Deutschen als Fremdsprache hätte er allerdings nicht schreiben wollen. Außerdem war ihm gerade ein englisch-amerikanischer Sammelband mit dem Titel »The Decline of the German Studies« in die Hände gekommen, in dem diese Krise ausführlich gewürdigt wurde. Aber abgesehen davon gab es einige neuere Entwicklungen, die ihn zu schriftlichen Beiträgen gereizt hätten. Dazu gehörte die in Österreich geplante Einführung dessen, was sich ÖDAF nannte, österreichisches Deutsch als Fremdsprache. Allerdings gab es hier massive Einwände von westösterreichischer Seite, da das Österreichische von den Westösterreichern als identisch mit dem Wienerischen bzw. Ostösterreichischen angesehen wurde und eine Einführung des österreichischen Deutsch als Fremdsprache faktisch auf eine Einführung des Wienerischen bzw. Ostösterreichischen Deutsch als Fremdsprache OÖDAF hinausliefe, was sich kein Westösterreicher gefallen lassen wollte. Eine zweite Neuerung war das Seniorenstudium. Immer weniger nicht-deutschsprachige junge Menschen und immer mehr nicht-deutschsprachige ältere Menschen besuchten Kurse in Deutsch als Fremdsprache. Entweder um selbst Deutsch zu lernen, beziehungsweise das eigene Deutsch zu verbessern, oder aber um sich als nebenberufliche Kursleiter ausbilden zu lassen. Das war auch an der Freien Universität so und musste natürlich didaktisch und administrativ berücksichtigt werden. Und drittens gab es nun den in Fachzeitschriften und auf Tagungen zunehmend thematisierten Bereich DAF und Gender. Doch hierzu sollten sich lieber die anderen Dozenten und Lehrbeauftragten äußern. Stefan war meinungslos. Er war schon vor 20 Jahren meinungslos gewesen, als im internen Schriftverkehr des Instituts die Praxis eingeführt wurde, an alle möglichen Worte ein »innen« anzuhängen, Dozentinnen, Seminarteilnehmerinnen. Damals hatte er sich nicht eingemischt, heute würde er sich erst recht nicht einmischen. Das Problem DAF und Gender war seines Erachtens eine genderinterne Angelegenheit. Er betrachtete sich aber nicht als genderintern, so wie ÖDAF einen österreichinternen Bereich berührte und er sich ja auch nicht als österreichintern betrachtete. Blieb noch das Seniorenstudium. Die Probleme, die das DAF-Seniorenstudium mit sich brachte, wären gewiss einmal ein Aufsatz wert gewesen, wenn man nur an die abnehmende Hör- und Sehfähigkeit von älteren Menschen dachte. Er neigte allerdings bei dem Thema Seniorenstudium generell zu einer gewissen polemischen Voreinstellung und tat also gut daran, sich nicht zu äußern. Er tat insgesamt gut daran, sich nicht zu äußern. Er wollte zwar nicht akademischer Oberrat werden, aber akademischer Rat wollte er auf jeden Fall bleiben. Sollten die Jüngeren sich streiten. Er würde sich lieber raushalten und weiterhin das tun, was er schon seit Jahren tat. Schweigen und verwalten. Und er würde sich um seine Gesundheit kümmern. Er nutzte die Zeit bis zur Abreise nach Ägypten, um seinen Kreislauf zu trainieren. Statt wie bisher am Teltokanal nur spazieren zu gehen, begann er das Gehen zu beschleunigen und gewöhnte sich bald daran, einen größeren Teil der Strecke zu traben. Joggen im eigentlichen Sinne wollte er nicht. Er wusste aus früheren Laufversuchen, dass seine Kniegelenke dagegen rebellierten. Aber schnelles Gehen und ein nicht zu schneller Trab taten ihm gut und brachten ihn zugleich ins Schwitzen, ohne dass er sich allzu erschöpft fühlte und ihn sein Herzschlag ängstigte. Er startete immer direkt von seiner Dachgeschosswohnung aus und trabte dann am Klinikum und am Landeplatz des Rettungshubschraubers vorbei bis zur Bäckebrücke, machte ein paar Dehnübungen am Brückengeländer und trabte weiter durch den Lilienthalpark bis zum Lilienthal-Denkmal. Hier unterbrach er ein weiteres Mal, machte erneut einige gymnastische Übungen und besah sich dabei den bronzenen, mit Grünspan bedeckten, geflügelten Knaben, der vollkommen nackt und durchaus ansehnlich war. Wenn man sich dicht vor den hohen Sockel des Denkmals stellte, um die Inschrift zu lesen, dann sah man den Knaben von unten. Man hatte, um genau zu sein, eine Unteransicht der Knabenhoden über sich, über den wiederum ein noch sehr knabenhafter Penis hervorlugte. Ganz rührend eigentlich. Irgendwie niedlich, hatte er manchmal gedacht, wenn er dort hinaufsah. Und wenn er eine Neigung zu Knaben gehabt hätte, dann wäre das Lilienthal-Denkmal durchaus ein guter Ort gewesen, dieser Neigung zu gedenken. Natürlich sollte hier nicht der Knabenliebe gedacht werden, sondern dem Erfinder des Fliegens oder, mit den Worten der Denkmalsinschrift, dem Vater des Menschenfluges. Die Inschrift gefiel ihm, auch wenn sie dazu verführte, das Wort Menschenflug wörtlich zu nehmen, oder gerade deshalb. Eine Woche vor der Abreise nach Ägypten fühlte er sich gesund und leistungsfähig wie lange nicht mehr. Er freute sich auf die Reise und war fast schon ein wenig ungeduldig, zumal ihm die Auszeit mit dem regelmäßigen Training am Kanal physisch zwar gut tat, er sich aber sonst in seiner Dachwohnung eher gelangweilt und die Abende zumeist mit Fernsehen oder irgendeiner Büroarbeit verbracht hatte. Da er an Selbstfindung nicht glaubte, war er auch nicht besonders enttäuscht, dass diese sich nicht einstellen wollte. Allerdings konnte er nicht leugnen, dass ihm sein ruhiger Alltag auf die Nerven zu gehen begann. Er sehnte sich nach den Störungen des ehelichen Alltagslebens. Und er hatte bereits einmal mit aller Vorsicht seiner Frau gegenüber geäußert, dass er sich vorstellen könne, seine Auszeit ein wenig abzukürzen. 6 Monate Auszeit würden ihm möglicherweise auch genügen, um zu sich selbst zu finden, woraufhin seine Frau aber meinte, er solle die Chance der Auszeit nicht ungenutzt verstreichen lassen. Eine zweite Midlife-Krise würde es erfahrungsgemäß nicht geben, und nach diesem Jahr würde er mehr über sich wissen als vorher. Was immer das auch sei. Welche Chance, hatte er daraufhin gedacht. Die Chance, jeden Abend allein vor dem Fernseher zu sitzen und auf das Wochenende zu warten, um endlich wieder etwas Familienleben zu haben? Aber er hatte nichts dergleichen gesagt, und vielleicht hatte seine Frau ja recht. Möglicherweise lernte er gerade, dass nicht die Ehefrau oder die Familie ihn von sich abhielt. Es war vielmehr so, dass er selbst nicht allzu viel mit sich anfangen konnte. Und die Selbstständigkeit, von der er sich so viel versprochen hatte, das aus dem Haus gehen, ohne Bescheid zu sagen, das nicht für andere einkaufen müssen, das durch Berlin streunen wie zu Studentenzeiten und auch mal eine halbe Nacht in der Kneipe herumzusitzen oder in 2 Kinofilme nacheinander zu gehen, all das erwies sich jetzt als reizlos für ihn. Anfangs hatte er es sogar versucht, hatte sich nach Büroschluss aufs Fahrrad gesetzt und war nach Schöneberg und Tiergarten, nach Kreuzberg und Charlottenburg und sogar in den Wedding geradelt. Schließlich hatte er überall schon einmal gewohnt, lebte mittlerweile schon fast 4 Jahrzehnte in der Stadt und konnte die verschiedensten Abschnitte seiner Lebensgeschichte auf dem Berliner Stadtplan zusammensetzen. In einigen Gegenden war es ihm gut gegangen, in anderen weniger gut. In seinem Untermieterzimmer in der Charlottenburger Mommsenstraße war er vor allem einsam gewesen. Im Wedding, dessen Tristesse nicht zu überbieten war, hatte er sich wiederum gar nicht so schlecht gefühlt. Aber das mochte an dem besetzten Haus gelegen haben, in dem er gewohnt hatte, einschließlich einer speziellen Hausbesetzerin mit Stoppelhaaren und Tigerfellhose, die noch nicht ahnen konnte, dass er einmal ein akademischer Rat werden würde. Und auch an der Tatsache, dass er dort keine Miete zu zahlen hatte. An Kreuzberg, wo er in einer Ladenwohnung gewohnt hatte mit Blick auf den Landwehrkanal und die darüber gebaute Hochbahn und wo er von Sozialhilfe lebte, wie sich das für einen echten Kreuzberger gehörte, dachte er auf eine Weise zurück, wie sein Vater möglicherweise an Brzeszcze zurückgedacht hatte. So unendlich weit entfernt schien die Kreuzberger Zeit von seinem jetzigen Leben zu sein. Doch nirgendwo hatte sich nun, als er mit dem Fahrrad seine alten Gegenden aufsuchte, ein Gefühl von Vertrautheit oder gar vergangener Heimatlichkeit eingestellt, ganz gleich, ob es ihm an dem jeweiligen Ort gut oder weniger gut gegangen war.
SWR 2 Lesenswert. Fortsetzung folgt.